HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Mit Adelheid Kleine am Mikrofon und heute zu Gast ist diese Dame hier. Sie gibt hier das Schwesterlein an der Seite von Tenor Klaus Florian Vogt. Musik von Johannes Brahms, Schwesterlein, wann gehen wir nach Haus? Annette Dasch war hier zu hören an der Seite von Klaus Florian Vogt. Am Klavier saß Helmut Deutsch. Herzlich willkommen, Annette Dasch. Sie ist heute zu Gast in unserem Doppelkopf.
Dankeschön, hallo.
Mit Klaus Florian Vogt haben Sie schon öfter auf der Bühne gestanden, unter anderem in Bayreuth. Da kommen wir bestimmt noch drauf zu sprechen heute. Sie leben ja in Frankfurt. Aber Sie sind, glaube ich, mindestens ebenso viel unterwegs. Stimmt das?
Das stimmt, wobei jetzt gerade war ich ja irgendwie ein bisschen länger in der Babypause. Da war dann schon Frankfurt zu Hause, muss ich sagen.
Kriegen Sie noch zusammen, wo Sie im letzten Jahr überall aufgetreten sind, wo Sie sich aufgehalten haben, jetzt mal abgesehen vom Kreissaal?
Also die großen Sachen, das weiß man dann schon immer noch, aber es gibt manchmal dann so diese Momente, wo man irgendwie mit der Steuerberaterin so einen Beleg in die Hand kriegt, wo dann irgendwie draufsteht, keine Ahnung, Florenz, und dann denkt man, wann war ich denn in Florenz? Das muss eine fremde Taxiquittung sein, die sich jetzt hier in meine Kiste reingeschmuggelt hat, aber dann kommt man dann doch irgendwann drauf, weil manche Sachen verfallen irgendwie im Kopf, aber die großen, also die längeren Produktionen, es gibt ja manchmal, ist man nur 3 Tage irgendwo, manchmal ist man auch 8 Wochen irgendwo. Das Große, das bleibt.
Wo waren Sie überall?
Ich habe jetzt Konzerte gesungen in Birmingham und in Stuttgart. Im Sommer waren wir in Bregenz, weil mein Mann dort arbeitete. Davor waren wir lange Zeit in Paris. Ach so, in Wien war ich letzte Woche noch. In Frankfurt, in Linz habe ich noch ein Konzert gesungen. Ich weiß nicht.
Ja. Nach Frankfurt sind Sie gekommen, der Liebe wegen?
Ja. Mein Mann ist hier im Ensemble der Oper Frankfurt und das begann in der Spielzeit 11/12 und wir haben im Sommer 11 geheiratet und dann lag das irgendwie nah, dass wir dann, ich glaube, es hätte Debatten gegeben, wo wir jetzt eigentlich hinziehen. Er lebte in Wien, ich in Berlin und da fanden wir beide eigentlich Frankfurt irgendwie ganz gut, dass man sich sozusagen gemeinsam Neuland erarbeitet.
Und wie finden Sie das Neuland?
Schön, wir sind wirklich sehr gerne hier, ich mag es hier sehr gerne und schätze die Stadt irgendwie für ihr gutes Wetter und für ihr gutes Essen und für eigentlich so den Humor. Ich finde es sehr humorvoll hier. Also im Vergleich zu Wien und Berlin, wo irgendwie eigentlich alle Leute sich immer nur so angranteln, woran man sich dann sehr schnell gewöhnt oder überhaupt, wenn man Berliner ist, dann kennt man das halt nicht anders. Aber das ist schon nett in Frankfurt, dass manchmal die Leute einen auch einfach so anlächeln, ja. Das gefällt mir gut.
Na, das liegt wahrscheinlich daran, dass Sie immer lächeln.
Ja, weiß ich gar nicht. Keine Ahnung.
Das muss es sein, ja. Ihr Mann ist der Bariton Daniel Schmutzhardt. Mhm. Der ist festes Ensemblemitglied der Oper Frankfurt, sagten Sie. Ich habe mal so ein bisschen zusammengesucht, was Ihre Kollegen über Sie sagen. Annette Dasch ist begabt, hübsch, schlau und frech. Annette Dasch ist die Anneliese Rothenberger of the next century.
Aha, Sie müssen jetzt eigentlich schon noch immer dazu sagen, wer das gesagt hat.
Oh Gott, das überfordert mich jetzt, das kriege ich nicht mehr zusammen. Ja, okay. Dann sag ich mal, was man so allgemein über sie liest. Annette Dasch zählt zu den führenden Sopranistinnen unserer Zeit und sie ist von Bayreuth über Salzburg bis New York auf allen großen Konzert- und Opernbühnen Stammgast. Einem breiteren Publikum ist sie auch bekannt durch ihren Dasch-Salon, Annettes Dasch-Salon, ein musikalischer Talk mit Gästen. Und zu diesem Salon lädt sie auch 2-mal jährlich in die Alte Oper nach Frankfurt ein.
Ganz genau.
Bühne, Bodenhaftung, Breitenwirkung stehen für sie, habe ich gefunden. Man könnte jetzt auch noch sagen Berliner Schnauze, stimmt das?
Keine Ahnung. Ach, ich finde immer, das ist so schwierig. Ich lese immer diese Sätze mit so ein bisschen Skepsis, weil ich immer finde, man ist ja nicht nur so eins. Also Menschen sind ja doch irgendwie komplex und man lernt manchmal Menschen kennen, von denen man dachte, ach, die sind total kapriziös, weil das irgendwie so die öffentliche Meinung ist oder öffentliche Wahrnehmung. Dann stellt man fest, gar nicht. Ja, sind total sensibel und total gute Zuhörer und wahnsinnig liebevoll. Also ich glaube, jeder von uns hat einfach viele Seiten und Berliner Schnauze, mein Gott, ja, keine Ahnung.
Ja, wir haben sie jetzt für diese Sendung auch mal Berliner Nachtigall genannt.
Aha.
Ich glaube, das trifft es vielleicht ein bisschen eher. Annette Dasch ist Berlinerin. Haben Sie so einen Berliner Song irgendwie drauf?
Im Grunewald, das Teil. Meinen Sie so? Ein Gesangslehrer, der hat immer als Negativbeispiel, wenn wir die Konsonanten zu früh gesprochen haben, also wenn man zum Beispiel nicht gesungen hat, im wunderschönen Monat Mai, sondern im wunderschönen, dann hat er immer gesagt, bitte singen Sie nicht, pack die Badehose ein, nimm dein kleines Schwesterlein. Genau, das ist so der Berliner Paradesong.
Mhm. Und Pfadfinderin waren Sie auch. Da singt man auch eine Menge.
Da singt man aber mehr so, da singt man mehr so. In die Sonne, die Ferne hinaus. Lass die Sorgen den Alltag zu Haus. Solche Sachen.
Dann sind Sie inzwischen zweifache Mutter. Und wie ist das, wenn Sie Ihre Kinder abends ins Bett bringen?
Da singe ich ein Lied von meinem erst kürzlich mit 100 verstorbenen Großvater, was der komponiert hat. Das ist ganz wahnsinnig schön und das wollen die immer hören. Kleiner Mensch heißt es. Kleiner Mensch, du bist so müde und die Äuglein fallen dir zu. Sandmännlein aus seiner Tüte streut dir Sand, dann hast du Ruhe und so weiter.
Wunderschön.
Ja, das ist ein schönes Lied, das stimmt.
Nina Hagen-Fan sind Sie auch?
Ich bin auch Nina Hagen-Fan, ja, das stimmt. Aber ich finde, ich habe jetzt genug gesungen und Nina Hagen.
Ich nehme mal alles mit, was geht.
Kann man nicht so gut imitieren, Nina Hagen, die ist irgendwie, hat so ein Alleinstellungsmerkmal.
Haben Sie die mal kennengelernt?
Nee, leider nicht.
Wäre doch mal ein Gast für Ihren Dash-Salon.
Nicht, das traue ich mich nicht. Es gibt immer so, das nenne ich so die Ehrfurchtgrenze bei Leuten, die für mich zu sehr Ikonen sind. Da habe ich das Gefühl, das kann, da bin ich dann irgendwie als Moderatorin dermaßen befangen. Das kann ich dann irgendwie nicht. Was nicht, natürlich nicht heißt, dass alle Leute, die ich einlade, dass ich vor denen keinen Respekt habe. Ganz im Gegenteil. Aber ich weiß nicht, das hat man irgendwie so im Gefühl, mit dem kann ich mich wahrscheinlich vielleicht gut unterhalten. Bei anderen bin ich einfach dann zu klein mit Hut oder so.
Wie kam das denn eigentlich zu dem Dash-Salon?
Ich hatte ja selber lange Jahre lang auch so als Jugendliche große Schwierigkeiten mir vorzustellen, dass der klassische Gesang für mich eine berufliche Geschichte werden könnte. Und das lag eigentlich nicht daran, dass mir das nicht Spaß gemacht hat oder dass ich meinte, vielleicht nicht genug Talent zu haben, sondern weil ich wirklich große Schwierigkeiten hatte, mich in diesem Betrieb vorzustellen. Und das hat sich dann später eigentlich als ein dummes Vorurteil herausgestellt, ja, weil das heute ein ganz anderer Pool von Leuten ist und auch die Opernsänger und auch die Leute in der Klassikbranche sind irgendwie angekommen im 21. Jahrhundert und sind irgendwie interessante, normale und humorvolle und vielleicht auch total durchgeknallte Leute, aber sind irgendwie keine spießigen Pelzträger und Dackelausführer. Und doch, die gibt es tatsächlich auch. Ich weiß immer nicht, wie man sowas sagen soll, aber die sind trotzdem auch irgendwie lustig. Und ich wollte gerne den Leuten, also in einem breiteren Publikum, einfach mal ermöglichen, meine Kollegen kennenzulernen oder uns so kennenzulernen, wie wir wirklich sind. Also wir haben auch so erzählt aus dem Nähkästchen oder, und das war unter anderem der Grund.
Sie lassen das Publikum auch mitsingen und
ja,
die lieben das.
Ja, weil ich der festen Überzeugung bin, dass eigentlich jeder Mensch gerne singt und jeder Mensch irgendwie auch singen kann. Na Gottes Willen, ich kann gar nicht singen und so. Stimmt ja nicht.
Das ist immer das Erste eigentlich, was man hört.
Ja, aber es stimmt ja nicht. Also ich zum Beispiel würde auch immer von mir sagen, ich kann nicht tanzen. Aber auch das stimmt nicht, weil ich natürlich trotzdem leidenschaftlich auf jede Hochzeit, auf der ich eingeladen bin, halt irgendwie abzapple. Ja, natürlich sieht es nicht nach Pina Bausch aus, aber ist ja auch wurscht. Das verlangt ja niemand. Und genauso wenig verlange ich von dem Publikum oder irgendjemand, von einer Mutter, die ihrem Kind irgendwie ein Schlaflied singt, dass das irgendwie nach Annette Trepko klingt. Sondern einfach halt einfach singen so.
In Ihrem Dash-Salon habe ich gesehen, da gibt es auch wirkliche Groupies, die jedes Mal dort stehen.
hier in Frankfurt, ne, da gibt's diesen einen coolen Typen, der total gut singen kann und auch so nach Noten singen kann. Und der meldet sich immer freiwillig und kommt dann gerne auf die Bühne. Sebastian, falls du das hörst, Sebastian, bitte komm doch wieder nächstes Mal.
Ist das so ihr Ding, so die Salonkultur aus dem 19. Jahrhundert?
Finde ich super spannend. Also ich finde, wenn man manchmal so liest, wer da alles wen gekannt hat und wie bestimmte Stücke entstanden sind oder man sich gegenseitig Briefe schrieb oder schon mal kleine Notenblättchen zukommen ließ oder so und darüber sprach, das ist total spannend. Und auch überhaupt, dass das damals natürlich wirklich noch ein anderes Geschäft war. Und heute ist ja unsere Branche staatlich subventioniert und das ist natürlich fürs 19. Jahrhundert komplett unvorstellbar, ne? Als Komponist und auch als Autor war man einfach total angewiesen, ja, auf finanzielle Unterstützung von irgendwelchen Privatleuten. Und wie man da so ganz anders gearbeitet hat und oder sich sozusagen vernetzt hat und auch davon ausgehen konnte, dass eben die Leute, die einen da unter die Arme griffen, auch wirklich vielleicht was verstanden haben von dem, ne? Das ist eigentlich so eine ganz andere Herangehensweise.
Könntest du dir vorstellen, in dieser Zeit auch zu leben? Jetzt habe ich doch du gesagt.
Ja, mach nicht.
Jetzt habe ich du gesagt,
ich könnte es mir vorstellen. Ich muss allerdings immer dazu sagen, ich hätte im 19. Jahrhundert eigentlich immer lieber dann als Mann gelebt als Frau. Ich finde schon, dass, ja, wenn ich mir angucke, zum Beispiel Felix und Fanny Mendelssohn, da wäre ich lieber Felix gewesen als Fanny.
Stimmt. Du, Frau Dasch, ist das in Ordnung?
Ja, ist in Ordnung. Wie in der Schule.
Wenn man dich so kennenlernt, dann bist du wirklich jemand mit Bodenhaftung, glaube ich. Und gleichzeitig lebst du aber auch in so einer Opernwelt. Die ist jetzt glamourös und vielleicht nach wie vor auch so ein bisschen, ja, Dackelausführerpublikum, wie du sagst. Immer noch so ein elitärer Anstrich. Das sind ja schon Widersprüche. Ist es nicht manchmal schwierig, das unter einen Hut zu kriegen? Oder fragt man sich da, wo bin ich jetzt hier zwischen diesen beiden Extremen?
Ja, also ich finde, das sind jetzt natürlich dann schon irgendwie ziemliche Äußerlichkeiten, ne, die jetzt hier genannt wurden. Und das ist ja eigentlich was einen nicht so interessieren sollte. Ne? Also ich versuche dann immer, wenn ich manchmal merke, so jetzt ist hier irgendwie gerade eigenartig, dann versuche ich mich einfach immer auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und das sind die Inhalte. Und dann ist es eigentlich auch schon wieder total egal. Also was jetzt im Moment mehr so mein Thema ist, ist, dass ich merken musste, dass jetzt mit so Kind Nummer 2 ich so ein bisschen weit weggekommen bin von so mir als Sängerin und mich in meiner Eigenwahrnehmung eher dann wirklich jetzt lange Zeit so als Mama wahrnahm und das dann doch sehr vermisst habe. Aber eben natürlich nicht das, dass ich da jetzt umjubelt oder bewundert oder geschminkt oder wie auch immer. Da geht es eben nicht um das Äußere, sondern es geht darum, um das Machen und sich selber wieder wahrnehmen als Künstlerin. Das heißt, dass man einfach mit Musik in Kontakt ist und dass man sich austauscht, dass man einfach mal wieder darüber redet, wann in einer Phrase der Höhepunkt ist und wann man atmet und eben nicht darüber, wann jetzt irgendwie, keine Ahnung, ob jetzt Karotten oder Pastinaken in die Brei kommen.
Annette Dasch, du hast vorhin gesagt, du wolltest eigentlich gar keine Sängerin werden. Du warst dir jedenfalls nicht sicher. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass du Sängerin geworden bist?
Ja, halt überall Musik gemacht wurde. In meiner Schule wurde viel gesungen und gab es viel Schulorchester und alles. Ich habe ja auch leidenschaftlich Klarinette gespielt im Schulorchester und so. Und dann war halt irgendwann so dieser Punkt, wo ich merkte, dass Chor singen oder dann da so Soli übernehmen oder sowas, das gefällt mir schon irgendwie deutlich besser, wenn da nicht noch dieses Instrument zwischen mir und der Musik steht. Und habe dafür natürlich auch total viel Lob gekriegt, ja, weil ich da irgendwie eine Ausnahmeentscheidung war. Klarinette spielen konnten halt viele Leute. Und dann, keine Ahnung, war das für mich natürlich reizvoll. Ja.
Deine Mutter hat viel gesungen.
Genau, meine Mutter ist Sängerin. Also eigentlich studierte Medizinerin und hat dann aber eben viele Konzerte gesungen. Und zu Hause wurde einfach viel gesungen. Meine Eltern haben sich in einem Vokalensemble kennengelernt. Und
dein Vater, habe ich gelesen, war Gefängnisdirektor.
Gefängnisdirektor, das klingt lustig. Ja, mein Vater war Jugendrichter in Berlin und hat gleichzeitig die JAA geleitet. Das ist die Jugendarrestanstalt. Da bleiben die Verurteilten nur bis zu 4 Wochen, also und auch nur Jugendliche. Ne? Ja, genau, das hat er gemacht.
Mhm. Ist ja doch ein harter Job. Hat er den manchmal auch so ein bisschen mit nach Hause getragen in die Familie?
Also mein Vater, der hat uns manchmal Sachen erzählt, ja. von Familien, in denen es zum Beispiel zu häuslicher Gewalt kam oder sowas, ja. Weil also im Jugendgericht werden ja eben auch Fälle verhandelt, nicht nur, wo die Jugendlichen die Straftäter sind, sondern auch, was Jugendliche oder Kinder betrifft. Also da kann ich mich an eine Situation erinnern, wo er mal Tränen in den Augen hatte, als er uns was erzählt hat.
Ihr seid insgesamt 4 Geschwister. Wo bist du da?
Ich bin die 2. Ich habe eine ältere Schwester und 2 jüngere Brüder.
Und die machen alle Musik?
Die machen alle Musik, ja. Das ist wirklich so. Meine Schwester ist Pianistin. Der nächstjüngere Bruder, den werden wir vielleicht auch nachher noch hören, der ist auch Sänger. Und der Jüngste, der ist Chordirigent.
Habt ihr viel Hausmusik gemacht?
Ja, also eigentlich immer. Natürlich, das lief auch mit Kämpfen ab und so. Ne? Meine Eltern wollten das natürlich immer gerne fördern. Und manchmal also haben wir uns auch gestritten und hatten keinen Bock darauf und so. Also es war jetzt nicht so alles eitel Sonnenschein. Aber wir haben es gemacht und wir haben zu Weihnachten viel gesungen, immer viele Lieder und so, ja.
Mhm. Macht ihr das nach wie vor, wenn du an Weihnachten nach Hause kommst?
Ja, es gibt so bei uns so Traditionen. Und ehrlich gesagt, ich muss auch sagen, dass ich mit meiner Tochter jetzt auch total viel singe. Und ich merke, dass das so viel Spaß macht, mit Kindern zu singen. Jetzt kapiere ich das erst, wieso meine Mutter das so gemacht hat mit uns, weil das so niedlich ist, wenn die dann anfängt, irgendwie teilweise auch noch gar nicht den Text so richtig zu kapieren, den sie da singt, sondern mehr so Silben, wie sie sich das halt so vorstellt, in ihrem Kopf zu singen. Ganz süß.
Kommen wir mal zu deinem ersten Musikwunsch. Du hast Musik mitgebracht von Johann Sebastian Bach.
Ja. Ich habe mitgebracht eine Aufnahme, die letztes Jahr rauskam, eine CD. Da musizieren die Wiltener Sängerknaben unter der Leitung von Johannes Stecher. Also Bachs Weihnachtsoratorium. Und ich finde eben vor allen Dingen, das ist ein riesiger, total toller Knabenchor, wo die Knaben auch so ganz unkonventionell aussehen beim Singen, weil die nicht so getrimmt werden, dass sie alle immer eine Schnute machen oder so oder alle immer die Vorderzähne zeigen, sondern die dürfen so singen, wie sie wollen. Und es klingt einfach unheimlich erdig und halt nach Tiroler Sängerknaben, ja, voll gut.
Zwei Kultur, die Sendung Doppelkopf haben Sie eingeschaltet. Die Sopranistin Annette Dasch ist heute zu Gast. Annette, du hast vorhin gesagt, den Beruf Sängerin hast du dir eigentlich gar nicht so vorgestellt. Welche Charaktereigenschaften muss man denn heute mitbringen, um in dem Beruf bestehen zu können?
Man muss irrsinnig fleißig sein, man muss diszipliniert sein. Also ich glaube, was es wirklich kaum mehr gibt, sind so Partysänger, die irgendwie füllen und fressen und nicht auf sich Acht geben. Ich glaube, das ist mittlerweile, weiß ich nicht, hat sich das leistungsmäßig einfach sehr verändert, ja. Also fleißig muss man sein. Man muss natürlich in gewisser Weise unerschrocken sein und gerne vor Publikum einfach sich entäußern, ne?
Jetzt bist du ja bekannt in ganz großen Opernpartien. Du singst auch genauso gerne alte Musik. Du bist Liedsängerin, Oratorien, Operetten singst du auch. Das ist ja ganz schön vielseitig. Die meisten legen sich auf eine Sache fest. Du bist überall zu Hause, kann man sagen. Muss man da im Kopf irgendwie umdenken auch von der Technik oder kommt das einfach so?
Es kommt nicht einfach so, aber es kommt mit der Beschäftigung. Und wenn es nicht kommt, dann sollte man die Finger davon lassen, habe ich die Erfahrung gemacht. Also ich kann auch nicht sagen, dass ich in jeder Musikrichtung zu Hause bin. Es gibt Musik, wo ich eindeutig die Finger davon lassen würde, immer. Wenn das nicht so richtig in mir was zum Klingen bringt, wo ich merke, ah ja, guck mal, hier würde ich aber so gehen, hier würde ich so, wenn das nicht in meinem Körper spürbar ist, dann kann ich es nicht machen. Und dann sollte ich es auch nicht machen. Zum Beispiel, wo du jetzt gerade gesagt hast, Operette, ist auch nicht jede Operette, wo ich das Gefühl habe, ah ja, das kann ich kapieren, diesen Walzer und diese heile Weltromantik manchmal oder so. Also ich habe ja eigentlich nur Lustige Witwe gemacht und Madame Pompadour. Und die Pompadour, das ist eben eine Berliner Operette. Und das spüre ich recht deutlich. Ich glaube, man kann sich das vielleicht auch nicht so anerziehen. Also man kann sich natürlich befassen. Tut man sowieso. Aber
man ist ja in gewisser Weise auch Schauspieler, wenn man auf der Bühne präsent ist. Was muss denn ein Regisseur haben, um alles aus dir rauszuholen?
Ich weiß gar nicht, ob überhaupt schon mal jemand alles aus mir ausgeholt hat. Auf den warten
da geht noch mehr.
Keine Ahnung, ja, weiß ich nicht. Also ich bin immer froh, wenn Regisseure sich Gedanken gemacht haben. Und was, glaube ich, in der Oper nie schlecht ist, ist, wenn sie die Musik schon auch mit einbeziehen in ihre Regie. Ich weiß, dass es da sozusagen Interessenskonflikte gibt und das auch manchmal gelehrt wird. Man soll auf keinen Fall die Musik bespielen. Und ich habe aber doch bessere Erfahrungen gemacht mit Regisseuren, die die Sänger auch singen lassen in den Proben, um sich auch mit der eigenen Körperlichkeit und der eigenen Ausstrahlung oder so, die jemand hat, wenn er eben nur singt. Also man kann nicht eine ganze Mozart-Oper einfach mal nur durchsprechen und das dann so inszenieren und am Ende fangen die Leute dann an zu singen. Ich glaube, dass das der Schuss geht nach hinten los. Ja, also deswegen, ja, weiß nicht, Opernregisseure.
Ist ein eigenes Thema.
Ist ein eigenes Thema, ja. Mhm. Wenn ich in einen Opernabend reingehe, dann suche ich eigentlich nach zwei Dingen. Nach einer musikalischen Interpretation und nach einer szenischen Umsetzung, die für mich schlüssig ist oder die mich was angeht. Ja? Und nirgendwo gibt es eine Garantie dafür, dass das beides stattfindet. Ja? Und ich bin glücklich, wenn aus dem Orchestergraben ich merke, wow, da ist jemand, der tatsächlich eine Interpretation abliefert, wo ich merke, Mann, da kann man echt einhaken und kann ich wirklich was erkennen und kann merke, das ist irgendwie eine vieldimensionales Ding. Wenn das, ob mir das gefällt oder nicht, das ist dann Geschmackssache, aber um Geschmack geht's ja gar nicht, ne? Also mir geht es erstmal darum, dass ich das Gefühl habe, es wird mir was geboten, was vielleicht meinen Horizont erweitert oder mir die Möglichkeit gibt, was zu haben von dem Abend, ja? Und ob das dann in altertümlichen Kostümen geschieht oder ob das irgendwie auf dem berühmten Bahnhofsklo szenisch stattfindet, ist mir erstmal total egal. Also ich habe dann keine geschmacklichen Berührungsängste. Ja, also natürlich, ganz ehrlich, wenn jemand jetzt mir einen Lohengrin vorsetzt und da kommen erstmal lauter Leute in Ritterrüstung auf die Bühne, würde ich schon erstmal denken, um Gottes Willen. Aber natürlich kann es auch in so einem Setting sein, dass die Leute irgendwie um ihr Leben spielen und dass da was passiert auf der Bühne, was irgendwie ungeheuerlich ist, ja. Also da ist man manchmal, finde ich, zu schnell bei der Sache oder bei so einer Verurteilung aus rein optischen Gründen. Das stört mich alles erstmal oder versuche ich, dass mich das alles erstmal nicht stört, sondern was machen die Leute? Ja, wie gehen sie mit der Sprache um? Wie setzen sie ihre Körper ein? Wie wird sozusagen, wird was rübergebracht, ja oder nein?
Als du das erste Mal nach Bayreuth gekommen bist, Annette Dasch, hast du dich, glaube ich, gefühlt wie ein Alien, habe ich zumindest gelesen.
Ja, das stimmt, da war ich, ja, das ist auch wirklich so. Man muss sagen, das ist schon so in der Sängerszene, da gibt es einfach Leute, die machen nur alte Musik oder Leute, die machen alte Musik und Mozart. Und dann gibt es Leute, die machen nur Wagner und es gibt Leute, die machen nur italienische Oper oder so. Und in vielen Fällen lernt man die auch gar nicht kennen, dann die anderen. Also ich kenne echt nicht so viele Verdi-Sänger zum Beispiel, ja. Und so als Mozart-Sängerin, da kennt man dann irgendwann so eigentlich die 5 Don Giovannis, die das so weltweit machen, die kennt man dann, diese Balltöne und so. Man kennt sich so untereinander und ich kannte einfach niemanden. Ich kannte den Jonas Kaufmann, weil wir eben zusammen Mozart vorher gesungen hatten. Aber sonst dachte ich so, boah, was sind das alles für Leute? Die kennen sich alle untereinander, die haben schon hier Parsifal und hier Holländer und sind alle halt irre laut. Und ich gehörte da nicht dazu. Also ich war weder Laut noch Wagner-Sänger. Und dann musste ich sozusagen erstmal mich da reinfühlen. So. Mhm.
Ja. Und du bist bekannt geworden als Elsa in Richard Wagners Lohengrin. Das ist psychologisch nicht ganz leichter Stoff. Liebst du solche Rollen? Was ist das für eine Frau?
Was ist das für eine Frau? Entscheidet sich, glaube ich, jeden Abend neu auf der Bühne, weil das hängt natürlich auch von allen anderen ab, die da stehen. Es macht mir schon Spaß, ja, solche Figuren darzustellen, denen man sich immer nur so tastend annähert, ne? Also es gibt kein Abziehbild für mich. Die gibt nicht klein bei, sondern die ist einfach kompliziert. Da sozusagen zu gucken, auch in unterschiedlichen Regiearbeiten, wo kommt das her? Wovon hängt das ab? Wie begegnen ihr die anderen und so? Wie schaut sie in die Gesellschaft, die da ist? Das ist eine total dankbare Aufgabe, finde ich.
Was ist grob umfasst die Geschichte von Elsa im Lohengrin?
Naja, sie ist sozusagen die Thronerbin. Ihr Bruder, der das eigentlich hätte machen sollen, ist irgendwie verschütt gegangen. Man weiß nicht, wo der ist, der Gottfried. Und dann wird sie sozusagen bezichtigt des Brudermordes. Und dann steht sie quasi auf dem Schafott und dann betet sie und dann kommt ein Ritter und der rettet sie und sagt, also du kannst mich heiraten, aber es gibt eine Bedingung, du darfst mich nie fragen, wer ich bin. Und sie ist überglücklich, verspricht ihm das und dann kann sie das Versprechen nicht halten, weil sie das eben doch leider wissen muss, wer er ist. Man muss ja wissen, mit wem man zu tun hat.
Mit Elsa hast du auch schon die Mailänder Scala gerettet.
Naja, ja. Mhm. Stimmt, das war wirklich was, meine Güte. Da war meine Tochter ein halbes Jahr alt und wir saßen hier so in Frankfurt am Abendbrotstisch. Und am nächsten Abend hatte mein Mann hier in Frankfurt seinen ersten Figaro-Grafen und da wollte ich natürlich hin. Der Babysitter war bestellt und dann kam irgendwie so ein Anruf. Willst du morgen in der Scala? Elsa singt. Ich so, nee, eigentlich nicht. Also ich habe eigentlich was anderes vor. Naja, und dann stellte sich also echt heraus, es hatte einfach niemand Zeit. Es hatte wirklich niemand Zeit. Ich habe gesagt, nee, komm, frag mal bitte erstmal alle anderen. Ging nicht. Und dann habe ich gedacht, naja, es ist ein totales Himmelfahrtskommando, aber ich mache es einfach. Und dann habe ich es gemacht und habe irgendwie innerhalb von ein paar Stunden diese Inszenierung irgendwie versucht, mir zu merken und so. Und es war eigentlich dann ein sehr schönes Erlebnis im Endeffekt.
Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja doch eine 3,5 Stunden Oper.
Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Und ich kann auch im Nachhinein nicht so richtig wissen oder beschreiben, wie ich das irgendwie geschafft habe. Aber ich glaube, das lag einfach vor allem an Daniel Barnbäum, der mich da irgendwie durch den Abend getragen hat. Und natürlich auch den tollen Kollegen, die ich Gott sei Dank alle schon irgendwie kannte und so. Ja.
So Frauenschicksale in der Opernwelt findest du, glaube ich, ziemlich spannend. Du hast mal ein ganzes Programm darüber gemacht.
Ja.
Erzähl mal.
Was ich gemacht habe. Also ich habe mal ein Programm gemacht, das nannte sich Gretchenfragen. Da habe ich sozusagen verschiedene Faustvertonungen gegeneinander gestellt. Finde ich schon spannend, weil natürlich ist immer so einhergeht mit so vielen Klischees und keine Ahnung, das auch mal daran mal so ein bisschen zu kratzen und zu gucken, was steckt eigentlich dahinter und wo ist da doch vielleicht die Stärke oder die harte Nuss, die man knacken muss. Das war so ein bisschen mein Anliegen.
Mhm. Armida ist auch so eine.
Ja, Armida passt deswegen nicht so ganz ins Schema, weil die ja also zu einem sehr frühen Zeitpunkt in der Musikgeschichte eine unheimlich selbstbestimmte Frau eigentlich war, ja, die eben selber gesagt hat, wer ihr Liebhaber ist und wie man mit dem umgeht und so, und wie man sich rächt und sowas alles. Also das war insofern eigentlich modern und nicht so schwierig, sich der sozusagen anzunähern.
Eine Lebensschule im Grunde. Kann man was mitnehmen. Wir hören dich mal als Armida und zwar in Intanti Affanni Miei von Georg Friedrich Händel in Armida Abbandonata, in der verlassenen Armida. Annette Dasch als Armida in Georg Friedrich Händels Armida Abbandonata. Annette, gibt es Figuren aus der Opernwelt, von denen du sagen würdest, da habe ich echt was fürs Leben mitgenommen?
Ich weiß gar nicht, ob ich mir darüber so Gedanken mache, weil solche Sachen, das passiert ja eher immer so nebenbei. Das ist ja das Schöne an unserem Beruf, dass man so lernt, ohne dass es als Lernen deklariert ist, sondern man macht einfach. Eher vielleicht, dass man lernt, was man nicht machen sollte. Dass man nicht eifersüchtig sein soll, dass Rache immer zum Tod führt und nicht irgendwie glücklich macht. Keine Ahnung.
Das ist auch schon eine Lebenserkenntnis.
Ja, muss man sagen.
Gibt es eine Rolle oder gibt es Rollen überhaupt, wo du sagen würdest, jetzt mal abgesehen vom Technischen, nee, die kann ich einfach nicht singen, damit kann ich mich nicht identifizieren?
Ja, glaube schon, dass es das gibt. Mhm. Also das wäre zum Beispiel sowas wie Gilda in Rigoletto oder sowas. Das ist nicht so, dass ich da merke, das möchte ich gerne. Also, ja, vielleicht müsste ich mich damit auch mehr befassen. Also ist sowieso nicht mein Stimmfach, aber da merke ich so, nee, also sich dann auch noch irgendwie für den dicken alten Tenor dann auch noch im Sack irgendwie abstechen lassen, das muss irgendwie nicht sein, ich weiß nicht. Also ja, keine Ahnung, vielleicht sehe ich das auch irgendwie zu einseitig.
Ach nee, man kann es nachvollziehen. Vor 2 bis 3 Jahren bist du in eine ganz neue Rolle geschlüpft. Ich weiß nicht, 2 Jahre, 3 Jahre ist deine Tochter jetzt alt, nämlich in die Mutterrolle.
Ja.
Viel beschäftigte Opernsängerin und Mutter. Scheint zu klappen, denn du hast auch gerade ein 2. Kind bekommen.
Ja, also mit dem 1. muss ich sagen, da hatte ich das Gefühl, wieso ist ja alles ganz einfach, was so von reden denn die anderen, man kann doch einfach weitermachen wie vorher und hat halt zusätzlich noch ein Kind, ist ja alles schön. Jetzt muss ich sagen, mit dem 2., das ist schon nochmal viel fordernder einfach. Aber
ist ein Sohn, ne?
Der 2. ist ein Sohn und der ist jetzt halt noch richtig ein Säugling. Aber das wird auch irgendwie gehen. Man muss sich eben eingestehen, dass man nicht alles alleine schaffen kann und einfach Hilfe in Anspruch nimmt.
Ich kann mir vorstellen, dass man sich dann vielleicht sogar im Vorfeld mal Gedanken drüber macht, wie wird denn das überhaupt gehen? Weil so viele Kollegen wirst du wahrscheinlich nicht haben, die Kollegen Sängerinnen, die Kinder haben. Singen mit Bauch ist sicher eine Sache. Geht das überhaupt? Die Hormone machen bestimmt mit der Stimme auch noch irgendwas. Hast du solche Fragen gehabt?
Ja, Fragen und auch Sorgen natürlich, ne, was da passiert. Und bis jetzt, toi, 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 ist bei mir nichts, also gab es keine gravierenden Veränderungen an der Stimme. Stimme ist ein bisschen voller geworden nach der 2. Schwangerschaft jetzt, nach der 1. gar nicht. Aber ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, oh Gott, mein ganzer Bauch ist nur noch Wackelpudding, sondern es geht irgendwie alles, geht ganz gut. Eher schwierig, finde ich, sind so eben die Fragen, wie wird man den Kindern auch gerecht? Also, weil die wollen ja auch was von ihrer Mutter haben und so. Da bin ich sehr, sehr ehrgeizig, dass ich auch wirklich aus Lust total gerne Zeit mit meinen Kindern verbringe. Also jetzt mehr mit der Großen natürlich, weil man mit der sich schon richtig unterhalten kann und mit der Sachen erleben kann und so. Und das vermisse ich einfach, wenn ich Nachmittag sie gar nicht sehe oder sowas. Das habe ich nicht so gern. Einfach, weil es mir Spaß macht, ja. Mich erzieht das Muttersein sehr zum Zeiteinteilen lernen. Das ist was, was ich vielleicht vorher auch nicht so gut kannte. Das ist jetzt so unvorstellbar, ja, dass an Tagen, wo man keine Probe oder keine Aufführung hat, man sich so denkt, ja, was mache ich denn jetzt? Och, ja, geh mal joggen, ne? Oder nö, joggen, ach, wollte ich irgendwann heute, kann ich aber auch abends, soll ich jetzt mal ein bisschen üben oder gehe ich jetzt mal ein bisschen shoppen oder gehe ich erstmal einen Kaffee trinken, keine Ahnung, so. Ja, das war so das Leben halt, ne? Und jetzt ist es halt total anders eingetaktet. Also jetzt ist echt, beginnt halt um 6 der Tag, ne? Und dann muss man sich halt ganz genau, also ratzfatz, jede Stunde, die das Baby schläft und die Kleine irgendwie in ihrem Mini-Kindergarten ist, wird dann einfach sofort geübt und sofort irgendwie, keine Ahnung, sich an den Computer gesetzt und Papierkram erledigt oder so. Also, weil man einfach keine Minute zu vergeuden hat, ne?
Leben mit Kindern ist ja gleichzeitig irgendwo zwischen stillen Kindergarten, Kinderarztbesuchen, Proben, Auftritten, Reisen. Gibt's bei euch sowas wie einen Alltag?
Nee, eigentlich nicht. Also wir hatten jetzt hier in Frankfurt mal so seit, was war es jetzt? Genau, 2 Monate hatten wir jetzt mal einen Alltag, wo unsere Tochter dann eben in ihre Kindergruppe ging und mein Mann zur Probe ging und ich mit dem Säugling zu Hause war und dann irgendwie meine Übezeiten und dann meine Yogastunden und was weiß ich. Also da gab es wirklich so, dass ich mal so regelmäßig mir überlegt habe, was koche ich abends zum Abendessen und so und wann isst man die Reste und so. Ja, daran merke ich das immer. Wenn ich viel koche, gibt es einen Alltag. Wenn nicht, dann isst man halt nur, keine Ahnung, auswärts. Das hatten wir jetzt 2 Monate und ich gebe auch zu, es hat mir ganz gut gefallen. Es war echt ganz schön. Und jetzt wieder aufzubrechen, ist schon mit so einem kleinen weinenden Auge auch. Ja, wobei andererseits ich es auch total geil finde, jetzt, dass wir zu 4 2 Monate in New York sind und da irgendwie mit der Kleinen diese riesigen Häuser und diese große Stadt zu entdecken. Das wird bestimmt auch super spannend.
Du hast auch Musik mitgebracht, für deine Kinder nämlich.
Ja.
Und zwar, sag selber, was es ist.
Genau, ich habe mitgebracht, weil mich das jetzt natürlich wieder begleitet, Kinderlieder, die man singt und auch die man hört, habe ich eine Grips-CD mitgebracht. Das Grips-Theater ist ein Kindertheater aus Berlin und viele von den Liedern sind einfach nach wie vor so treffend und so aktuell und meine Tochter liebt es jetzt auch schon. Und da habe ich die für mich fast schon rührende Nummer "Wir sind Kinder einer Erde" ausgesucht.
Wir sind Kinder einer Erde, aber tun wir was für sie. Viele Kinder fremder Länder sind in unserer Stadt zu Haus. Wir sind Kinder einer Erde, doch was machen wir daraus? Ihre Welt ist auch wie unsere, sie ist hier und nebenan. Und wir werden sie verändern, kommt, wir fangen bei uns an.
Wir sind Kinder dieser Erde, gesungen vom Grips-Theater. Gewünscht hat sich das Annette Dasch für ihre Kinder Fanny und Hans und natürlich auch für alle anderen Kinder dieser Welt. Ihr Mann ist auch vielbeschäftigter Opernsänger, das sagten sie, Daniel Schmutzhardt. Man muss da, glaube ich, ein verdammt gutes Team sein, um sich da zu organisieren, oder?
Ja, das stimmt. Also das merken wir auch. Manchmal gucken wir uns an und denken, oh Gott, wir verbringen so viel Zeit, Gesprächszeit damit, einfach irgendwie zu gucken, wie macht man das jetzt? Also wir müssen ja auch nicht immer nur das aktuelle Tagesgeschehen organisieren, sondern wir müssen uns ja ständig auseinandersetzen damit, welche Verträge nehmen wir an für nächstes, übernächstes, überübernächstes Jahr. Ja? Wann sind da die Arbeitszeiten, was sind die Anfragen, welche Partien singt man dann? Ist man dann irgendwie, keine Ahnung, 6 Wochen in Oslo, während der andere 8 Wochen in Tokio ist? Oder versucht man, dass man das irgendwie abwechselt und diese ganzen Sachen? Also es kostet uns unheimlich viel Zeit und Akribie.
Und dann muss man ja auch noch üben. Also ja, wie üben funktioniert das bei Ihnen zu Hause?
Ja, das weiß ich auch nicht. Also wir sind schon...
Sie gehen zum Üben in den Keller.
Nee, bei uns, also wir haben einen schönen Flügel, der steht mitten im Raum und da wird gesungen und geübt. Wir lernen Gott sei Dank beide relativ schnell, aber man fragt sich ganz oft, das ist alles gar nicht schaffbar und am Ende schafft man es dann doch irgendwie.
Man fragt sich ja immer, oder man fragt zumindest die Frauen, wie das klappt, so Vereinbarkeit, Beruf und Familie. Mhm. Sollte das nicht eigentlich schon, zumindest für die Frauen, eine überholte Frage sein?
Ja.
Dass man die immer an die Frauen richtet, meine ich?
Ja, sollte es, natürlich. Leider sind wir da gesellschaftlich immer noch nicht. Dass man sowas einen Mann einfach auch fragt. Ich meine, klar machen viele auch mal Elternzeit und so, aber... Es ist schon so, dass wenn ich dann manchmal sage, boah, jetzt, wenn mir jemand einfach jetzt mal 2 Stunden das Baby abnimmt, dann gibt es einfach wirklich Leute, die sagen was. Ich dachte immer, Frauen finden nichts toller, als irgendwie 24 Stunden mit einem Baby zu verbringen. Na klar, ja, natürlich liebt man sein Baby, aber ich war einfach 10 Jahre lang Sängerin, bevor ich Mutter wurde. Also ich kann das nicht einfach so ad acta legen. Das ist einfach da, ne, diese Identität.
Wir kommen schon zum Ende unserer Sendung. Meine letzte Frage wäre, gibt es einen Held oder eine Heldin im wahren Leben, ein Stoff für die Oper, daraus sollte man eine Geschichte machen, ich würde sie gerne singen.
Neulich habe ich ja das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen bekommen und da waren total viele Leute, also die das auch bekommen haben anlässlich des 3. Oktober im Schloss Bellevue und so, echt super viele Menschen, von denen man noch nie gehört hat, nach denen sich auch niemand auf der Straße umdreht, die so Sachen machen wie Kindern mit Sprachschwierigkeiten, woher auch immer die kommen, Nachhilfeunterricht geben, gratis. Oder, ich weiß auch nicht, dafür sorgen, dass kranke Kinder nicht den Anschluss zu ihrer Schule verlieren. Oder ganz viele Integrationsprojekte oder sowas. Also Menschen, die das initiiert haben, wurden dort ausgezeichnet. Und da habe ich mir irgendwie gedacht, Wahnsinn, dass eigentlich alle von denen also in so einem ganz bescheidenen Rahmen arbeiten und gar nicht das so an die große Glocke gehängt wird. Und das hat alles so wenig Pathos. Ja, also die wahren Helden, habe ich mir das Gefühl, unserer Zeit heute sind vielleicht gar nicht Stoff für Opern, weil die einfach so in ihrem kleinen Bereich ganz, ganz wichtige Sachen tun, die aber vielleicht gar nicht sozusagen fetzige Stories sind oder so. Ja.
Annette Dasch, vielen Dank, dass du in unsere Doppelkopf-Sendung gekommen bist. Hat mir großen Spaß gemacht. Annette Dasch ist 2-mal jährlich mit dem Dasch-Salon in Frankfurt zu erleben. Das lege ich Ihnen unbedingt nahe, liebe Hörerinnen und Hörer. Und du hast zum Abschluss noch einen Musikwunsch mitgebracht. Da singt dein Bruder, und zwar bei Adoro. Erzähl
genau.
Uns was drüber.
Mein Bruder ist Ich glaube, seit 2008 bei Adoro. Da sind klassisch ausgebildete Sänger und singen berühmte Popsongs auf Deutsch und verklassikt. Und ich wollte als kleinen Liebesgruß an meinen Bruder und seine Jungs gerne deren Album hier featuren. Das heißt Nah bei dir. Und da nähern sie sich so ein bisschen dem Swing der 50er und 60er Jahre an. Und genau, damit wollte ich mich jetzt in einen beschwingten und komfortablen Feierabend bewegen.
Annette Dasch, vielen Dank fürs Kommen und am Mikrofon sagt Tschüss, Adelheid Kleine.
Jedes Tier in dem grünen Wald kommt zu dir, lacht dich an, so wie ich, denn ich bin gern nah bei dir.